What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies und einer neuen Folge zur Zukunft der Agenturen. Heute mit Paul Höser als meinem Gast, was ich total spannend finde, endlich mal wieder jemand von Unternehmensseite. Paul bringt nämlich eine tiefe Expertise aus den Bereichen Performance und digitales Marketing mit. Nach mehreren Jahren bei Vodafone und der Hannoverschen Lebensversicherung ist er seit 2022 Bereichsleiter Direkt- und Online-Marketing bei der ERGO. Also kann man so schön sagen, mittendrin im Spannungsfeld zwischen datengetriebenem Marketing, Markenführung und technologischer Transformation. Wir sprechen heute darüber, wie man in Zeiten von AI und in immer komplexeren Ökosystemen eigentlich eine Marke zukunftsfähig und konsistent führt. Und gleichzeitig aber auch, und das ist ja das, was uns hier alle auch umtreibt, was das für die künftige Rolle von Agenturen bedeutet. Paul, wie schön, dass du Lust hast, über die Zukunft der Agenturen zu sprechen, vor allem aus deiner Perspektive und mit deinem Blick auf digitales Marketing und Agenturen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Kim. Freue mich auch auf den heutigen Termin. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Themenkomplex und ich finde es eh gerade aktuell spannend im Marketing, weil so viel sich bewegt und so viel verändert und das auch immer viel Möglichkeiten für Verbesserungen, für Potenziale gibt.
Wunderbar, dann tauchen wir doch gleich mal ein. Hm. Du hast gesagt, du findest eh gerade spannend, was sich alles so verändert. Wenn wir mal so auf deinen Alltag bei der ERGO schauen, wo siehst du aktuell die größte Herausforderung? Also was sind gerade die dicksten Steine, die du mit deinem Team schleppst oder ihr auch gemeinsam im Gesamtmarketing bei der ERGO?
Ich glaube, ein großer Part, der mich natürlich ganz aktuell stark umtreibt und auch das Team und wir da aber auch gerade schon wirklich sehr, sehr schön aktiv sind, ist die ganze Veränderung im Suchmaschinenmarketing, die sehr fundamentale Veränderungen mit sich bringt. Gab es ja vor einigen Monaten mal so die Einführung der AI-Ergebnisse, die schon mal viel verändert haben. Jetzt ging der nächste Schritt, jetzt ist der AI-Mode sozusagen der KI-Mode veröffentlicht worden. Das heißt, man kriegt jetzt sozusagen eigentlich ja schon so ein Gemini- oder ChatGPT-Mode angeboten bei jeder Suche. Eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis man eigentlich sozusagen die Suche ablöst und nur noch in so einer Art AI-Mode drin ist. Und das ist natürlich total spannend, weil das wirklich komplett auch für die ganze Google-Welt komplett neu ist. Das heißt, wir sehen jetzt schon, das führt dazu, dass wir viel weniger Traffic auf die Webseite kriegen. Ganze Messmethodiken, die man hat, sind erstmal außer Kraft gesetzt. Jetzt muss man schauen, wer baut gerade jetzt neue Tools, damit man das vernünftig messen kann. Das ganze SEO-Geschäft ist betroffen, aber auch die Kommunikation in vielen anderen Aspekten. Also gerade schon dabei, beispielsweise mit einer PR viel intensiver zu sprechen. Wir werden da sicherlich eine ganz andere Schnittstelle in der Zukunft haben als in der Vergangenheit. Also es ist so einer der großen Themenkomplexe, die mich gerade ganz aktuell seit ein paar Monaten umtreibt, aber auch ganz faszinierend sind, weil es halt nach einer sehr, sehr langen Zeit mal wieder so eine richtig disruptive Veränderung gibt.
Lass mal gerne direkt da eintauchen, weil es mich interessiert und weil es ja auch super aktuell und ja auch relevant für euch ist. Du hast ja schon gesagt, viel weniger Traffic auf die Website. Ne? SEO ist ein maßgeblicher Punkt für euch im Digital Marketing der ERGO. Wie nähert ihr euch dem Thema? Ne? Weil es gibt ja, es ist so ein bisschen wie SEO und trotzdem ganz anders, weil es hilft nicht mehr nur Schlagworte unterzubringen, sondern man muss viel stärker im Kontext stattfinden. Idealerweise empfindet man schon Fragen, die Leute reinprompten nach und gibt gleich die Antworten. Also das heißt, der Aufbau ist auf eine andere Art noch mal strukturierter als SEO. Also wie hast du dich persönlich, wie habt ihr euch auch als Abteilung dem Thema genähert und habt ihr schon eine Art Antwort? Also was werdet ihr umstellen? Worauf setzt ihr?
Also das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben so ein Innovation Lab in Berlin als ERGO. Und mit dem haben meine Leute, haben mit denen zusammen so ein richtig wissenschaftliche Fallstudie gemacht, um damals, als das recht frisch war, direkt herauszufinden, was treibt eigentlich Sichtbarkeit in den AI-Ergebnissen. Das war das allererste. Und große Fallstudie haben wir auch noch irgendwie so ein Institut mit hinzugefügt, also ein wissenschaftliches, fundiertes Thema und haben dann versucht, die Treiber herauszufinden. Beispielsweise kam da heraus, dass es wichtig ist, dass man so Frage-Antworten scheinen relativ gut zu funktionieren, weil so funktioniert so ein Sprachmodell, dass das irgendwie, wenn das auf eine Frage direkt eine Antwort findet, 1:1, dann findest du das super und nimmst das auch. Zweite Thema ist so ein bisschen das Gefühl herauszufinden, wie wichtig ist Marke. Hypothese ist im Moment, eine große Marke wird etwas bevorzugt als unbekannte Marken, also auch ein wichtiger Aspekt. Oder wir haben festgestellt, dass, das ist jetzt auch noch ein bisschen unterschieden, bei Google ist das deutlich stärker gewichtet, dass vertrauenswürdige Quellen besonders wichtig sind. Das heißt, es ist beispielsweise relativ wichtig, dass man als Marke in vertrauenswürdigen Quellen, sowas wie ein Handelsblatt, eine, weiß nicht, Süddeutsche Zeitung, aber vielleicht auch irgendwelche wissenschaftlichen Publikationen, dass man dort auftaucht. Da hat jetzt, das ist ja natürlich ganz spannend, auch verständlich, Google einige Jahre Vorsprung aus ihrem normalen Suchmaschinengeschäft. Die wissen schon relativ lange, wie kann ich eine Seite als hochwertig oder nicht hochwertig als Quelle einschätzen. Dann sieht man auch an den Ergebnissen, dass OpenAI da noch viel weiter vorne ist und auch viel ganz komische Quellen dann plötzlich angibt, warum man vorne auftaucht. Und auch ganz komische Anbieter manchmal.
Ich habe kürzlich Nios als Quelle gesehen und dachte so, das ist jetzt glaubwürdig, interesting. Ja, genau.
Und da ist tatsächlich Google natürlich halt ein Riesenvorsprung, weil die ja schon lange die Problematik hatten, welche Webseite rankt im SEO vorne und welche nicht. Also da haben die ein paar Jahre Vorsprung. Aber es ist für uns halt unheimlich wichtig, erstmal zu verstehen, was treibt das? Was können wir machen, damit wir da weiterhin eine gute Sichtbarkeit haben? Und dann können wir unsere Aktivitäten darauf abstellen. Jetzt haben wir ein bisschen Glück. Jetzt hatten wir eh schon so ein großes SEO-Projekt am Laufen. Da müssen wir natürlich jetzt so ein bisschen feinjustieren und uns anpassen. Aber im Prinzip bin ich trotzdem glücklich, weil wir dafür schon, sagen wir, die Weichen gestellt haben, auch Ressourcen für die nächsten Jahre beantragt hatten, dass wir da sozusagen schon im Dauerlauf sind, um jetzt in den Sprint einzusetzen. Und das andere, was wir noch machen, das ist so ein hausinternes Thema. Wir haben als Ergo relativ frisch in diesem Jahr mit der Next eine große Gewerbeversicherung, sehr digitaler Versicherer in den USA erworben. USA hat natürlich ein bisschen Vorteil, die sind da immer ein bisschen weiter vorne. Die ganzen Suchmaschinenveränderungen werden zuerst in den USA veröffentlicht. Und dort haben wir jetzt gerade so ein, wir nennen das AI-Search oder Geo-Projekt gestartet mit den Amerikanern. Wir, die Inder und die Polen, also unsere vier größten Ländergesellschaften, tauschen sich jetzt sehr intensiv zu dem Thema aus und versuchen auch so gegenseitig zu lernen.
Und sag mal so ganz handfest auch mit Blick auf eure Website. Also heißt das, ihr strukturiert alle Contents neu nach diesen Prinzipien, die dann eben zu einer stärkeren Auffindbarkeit über den KI-Modus führen?
Genau.
Testet also, ihr dann? Also kann man das sozusagen auch so inkrementell testen und sagen, jetzt haben wir wieder was verändert, jetzt gucken wir, was der KI-Modus sagt?
Ja und nein. Also ja, wir sind dabei und bauen eine Menge neuen Content auf und renovieren aber auch ganz, ganz viel alten Content, genauso wie du es gesagt hattest, nach den AI-Prinzipien, die uns da helfen. Das dauert natürlich trotzdem, wir haben viel Content und bis der mal einmal durch ist, das dauert schon relativ lang. Also wir haben allein dieses Jahr, glaube ich, schon ein paar hundert Seiten aktualisiert. Was ein bisschen schwierig ist, wir messen das auch, aber das ist so ein bisschen unsere Wahrheit. Also als Beispiel, also wir definieren jetzt für ein Thema 50 Fragen, 50 Prompts und dann schauen wir, wie häufig werden wir bei diesen 50 Prompts an Platz 1, 2 oder 3 genannt oder tauchen wir überhaupt auf. Das ist aber nicht die absolute Wahrheit. Wenn jetzt beispielsweise jemand anderes 50 andere Fragen definiert, dann kann das Ergebnis völlig anders aussehen. Also es ist jetzt nicht so, wie das früher bei Google war, wo man wirklich auch wusste, welcher Suchbegriff wurde wie häufig gesucht. Das war öffentlich, da konnte man sich absolut dran hängen. Weiß das im Moment bei diesen Fragen, bei den Prompts, weiß das noch keiner so richtig. Ich hoffe, dass das irgendwann mal veröffentlicht wird, auch von den Sprachmodellanbietern. Aber im Moment ist das sozusagen, wir können da unser Modell bauen und hoffen, dass es passt. Das muss aber nicht die absolute Wahrheit sein. Also insofern ist das mit der Messung immer noch so ein bisschen subjektiv.
Okay. Ich habe gerade heute früh gelernt, dass es bei Sistrix die Möglichkeit gibt, dass man die Prompts offengelegt bekommt. Also dass man weiß, was wird häufig gepromptet und das nachverfolgen kann. Das fand ich total interessant, weil das ja bisher so eine Blackbox ist. Also ist jetzt, wie gesagt, weitergetragenes Wissen aus unserer heutigen Montagsrunde, aber fand ich ganz spannend.
Wenn das wirklich so stimmt, wäre das gut. Das ist genau das, was ich eben beschrieben habe, die Problematik, damit dann zumindest mal partiell gelöst wurde. Das ist im Moment, was gerade überall passiert. Also wir haben Adobe als Anbieter, die bauen gerade an irgendwelchen Lösungen, da Transparenz reinzukriegen. SEMrush, Sistrix, die sind da gerade alle dran und schauen, wie gehen sie mit dem neuen Tumor um und wie kriegen sie dort irgendwie eine Metrik gebaut. Aber ich kenne noch nichts, was jetzt so richtig toll ist, wo man sagt, damit hat man es wirklich.
Ja gut, steckt ja auch alles noch in den Kinderschuhen. Aber ich finde, man merkt schon, also ablesbar ja immer in der eigenen LinkedIn-Bubble, dass sich gerade irgendwie sehr, sehr viele Menschen mit Geo auseinandersetzen, weil das Thema Auffindbarkeit natürlich ein sehr, sehr großes ist. Und gerade, und das finde ich so spannend, es gibt ja häufig auch die These, das Internet wird eigentlich künftig nur noch aus miteinander agierenden Chatbots bestehen und wir werden irgendwie daneben stehen und gucken, wie die sozusagen Transaktionen miteinander verhandeln. Wie guckst du da drauf aus Versicherungssicht? Also wird das auch ein, weiß ich nicht, jemand promptet, besorgt mir eine günstige Kfz-Versicherung und dann interagieren Bots und man prüft nur noch, was ist der günstigste Preis, Preis-Leistung? Also wie guckt ihr auf dieses Zukunftsszenario?
Ja, also ich glaube, Versicherung hat da ein bisschen das Glück, dass sie bei solchen Entwicklungen eher ein bisschen hinten dran sind, weil es relativ komplex ist, weil es oft regulatorisch, gesetzlich stark reglementiert ist. Trotzdem ist das dann nur eine Frage der Zeit. Also ich glaube schon, was wir jetzt sehen, ist, dass der Traffic stark zurückgeht. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja mal so informative Anfragen, Informativ-Traffic, der geht deutlich zurück, weil die Leute oft nach der Antwort im LLM eigentlich die Antwort schon gefunden haben, komplett zufriedenstellen und dann sagen, brauche ich auch nicht mehr auf die Webseite gehen. Im Moment ist es so, wenn der natürlich wirklich transaktionalen Charakter hat, dann kann er sich zwar informieren, aber am Ende muss er im Moment schon noch auf eine Webseite von einem Anbieter gehen und sagen, hole ich mir entweder direkt den Abschluss oder zumindest mal ein Beratungsgespräch oder mach was aus mit einem Agenten und gehe dann in ein Versicherungsbüro. Das geht noch nicht so automatisch. Jetzt, wenn man im Retail guckt, da ist das ja auch bei Google vorher schon ein bisschen weiter gewesen. Wenn ich irgendwelche Adidas-Sneaker eingebe, dann wurden oben schon in der Shopping-Modul lauter Preise von verschiedenen Anbietern angezeigt. Ich kann draufklicken und bin sofort dort. Also das gibt's bei Versicherungen noch nicht, aber ich gehe schon davon aus, dass so der nächste Schritt über die nächste Zeit irgendwann ist, dass man eine API kriegt, wo man seine Preise einspielen kann und dann wird da vielleicht, wenn man eine Anfrage hat, auch irgendwann mal zumindest die Preise angeboten von den verschiedenen Versicherern. Und wer da nicht dabei ist, ist wahrscheinlich auch raus, erstmal so. Der Abschluss hat dann je nach Produkt noch unterschiedliche Hürden. Zum Teil ist es wirklich gesetzlich nicht so einfach, zum Teil wird das den Leuten, also nehmen wir mal so eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, da muss man schon eine ganze Menge Fragen beantworten, ein bisschen Gesundheitsfragen. Das kann man jetzt nicht so einfach bei ChatGPT mit zwei Klicks machen. Das
delegieren.
Also, ja, klar. Genau, aber wenn man eine Hausratsversicherung, also der Trend wird da schon ein bisschen hingehen. Und die Frage ist schon auch ein bisschen, was passiert mit den Webseiten generell? Braucht sie noch so üppig wie in der Vergangenheit oder wird das dann eher wie so Corporate-Seiten, die oft ja sehr aufs Wesentliche reduziert sind und ein paar weniger Informationen gibt? Also das sehe ich immer eine ganz spannende Fragestellung.
Und sag mal, ich meine, früher war ja SEO das heiße Ding, der heiße Scheiß und es sind ja wahnsinnig viele SEO-Agenturen aus der Zeit dann auch entstanden. Siehst du das jetzt gerade auch, weil es geht ja auch um die Zukunft der Agenturen mit Blick auf Geo oder stellst du fest, so wie auch bei euch, naja, ihr beschäftigt euch vor allem selbst sehr stark damit und seid gar nicht so sehr auf externe Dienstleister angewiesen?
Ist so ein bisschen Thema, glaube ich, der Zeitperspektive. Also aktuell würde ich eher sagen, dass die Kunden mehr auf SEO-Agenturen oder Experten zugehen, weil sie einfach unwissend sind und wissen wollen, was kommt da auf mich zu. Das heißt, vielleicht selbst Kunden, die sagen, ach, so ein bisschen mein SEO-Krams habe ich für selber gemacht, stehen da jetzt und sagen, ich brauche Hilfe, brauche Experten. Also wenn ich als SEO-Agentur Schnelles schaffe, dort in die Geo-Expertise reinzugehen, dann glaube ich, sieht das ganz sehr gut aus. Man kriegt viel Nachfrage. Auch wir holen uns die im Moment, die Unterstützung. Ob das so bleibt, weiß ich gerade noch nicht. Das kann ich natürlich nicht sagen. Wie ist das? Wie sieht das in 2 Jahren aus, wenn da irgendwie Transparenz geschaffen ist, hat sich alles eingegroovt? Dann wechselt das vielleicht ein bisschen stärker hin, wer baut mir die coolsten Agentenmodelle oder so. Also das wäre so meine Erwartung, dass man sagt, okay, das, wie es geht, das verändert sich. Aber ich glaube, also vielleicht so ein generelles Thema, ich glaube, eine Agentur muss in der Zukunft sich sehr, sehr stark mit den aktuellen KI-Möglichkeiten auseinandersetzen und immer einen Schritt vor dem Kunden sein. Wenn du das schaffst, dann wird man auch weiterhin, glaube ich, wirklich einen guten Need haben und auch von den Kunden gebucht werden. Wenn die merken, da ist jemand, der kann das, was ich möchte und er kann es besser als ich selber. Was nicht passieren darf, ist, wenn der Kunde merkt, oh, eigentlich kann ich das selber besser. Dann wird es schwierig, weil dann, warum nehme ich den dann noch sozusagen?
Gut, jetzt merkt man ja auch gerade mit dem Thema Digital Marketing, Data und Co. Also ich persönlich stelle da einen starken Trend des Inhousings fest über die letzten Jahre. Wie siehst du das? Also hat sich was verändert bei euch, bei der Ergo in den letzten, du bist seit 2022 da, also in der Zeit, wo du da bist?
Also, ja, wir haben eigentlich schon vor meiner Zeit mal irgendwie so eine relativ starke Inhousing-Strategie gefahren. Wir machen also eh relativ viel Inhouse. Wie soll ich sagen, gerade so in der aktuellen Zeit würde ich sagen, nehmen wir gerade im Geo-Bereich mehr Agenturen in Anspruch als das, oder SEO-Agenturen, ne? Das ist ja ein bisschen das Gleiche, als wir das früher gemacht haben, wo wir eigentlich das alles selber in-house machen konnten. Also im Moment wollen wir da lieber gerade erst mehr Unterstützung haben. Wir sind schon auch regelmäßig auf der Suche, gerade gibt es vielleicht irgendwie coole kleine Startups, gibt es Firmen, gibt es Agenturen, die uns bei bestimmten Problemstellungen helfen und unterstützen können. Also das ist im Moment, würde ich gerade sagen, aufgrund dem Themenbereich, was wir gerade angesprochen haben, wird das ein bisschen mehr. Kann aber natürlich sein, dass das im Bereich von Bildgenerierung, einfache Erklärvideo generieren, dass das natürlich da schon auch ein bisschen kippt. Also wir haben beispielsweise mit Synthese eine Software bei uns immer aus jetzt, die kann so Erklärvideos machen, relativ gut. Kriegst so einen Avatar, da gibst du den Text mit ein, der kann auch irgendwie mein Gesicht relativ schnell nachmachen, der kann meine Stimme nachmachen. Da hätte man vielleicht früher eine Agentur gemacht und für so ein Erklärvideo 5.000 Euro bezahlt. Das macht man jetzt vielleicht selber, wenn man da irgendwie einen fitten Grafiker im Haus hat. Also da würde ich sagen, da kann das schnell kippen. Das ist aber auch eher so die einfachen Low-Quality-Geschichten.
Okay. Und das, der andere Bereich Inhousing, wenn du sagst, das ist schon länger die Strategie der Ergo, würdest du sagen, es liegt daran, dass gerade im Digital Marketing ihr ja, wie soll ich sagen, auf einem riesigen Datenschatz sitzt und es dadurch eigentlich völlig bescheuert wäre, das auszulagern aus der Organisation? Oder woran liegt dieses Inhousing? Ist es vielleicht auch Geschwindigkeit oder die Nähe dann zu den jeweiligen Produktverantwortlichen, die dann schneller funktioniert?
Ja, also das ist, glaube ich, mehr der Punkt. Dass es A, das Thema Geschwindigkeit ist, das Thema auch schnell agieren zu können innerhalb so eines großen Konzerns. Das muss man ja verstehen. Das ist vielleicht für eine kleine Firma, ich war ja vorher bei der Hannover schon deutlich kleinerer Versicherungsunternehmer und Unternehmen, da ist das ein bisschen einfacher. Und die haben auch weniger Insourcing gehabt. Die hatten mehr mit Agenturen gearbeitet. Bei uns braucht man schon relativ lange, bis man auch die ganzen verschiedenen Stakeholder kann. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich habe auch noch eine internationale Rolle. Wir machen das Online-Marketing auch noch für einige Ländergesellschaften mit. Mhm. Und da fängt es dann an, für die eine oder andere Agentur wäre es dann auch schon relativ schwierig.
Mhm. Okay. Lass nochmal einen Blick vielleicht von Geo jetzt eher zur organisatorischen Aufstellung bei euch, weil mich das interessiert. Du hast gerade schon international angesprochen, aber fangen wir mal an bei dem Thema, wie soll ich sagen, Awareness und Performance-Marketing waren ja zumindest die letzten Jahre immer heiß diskutiert. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht mehr so heiß diskutiert, sondern ist jetzt maximal abgelöst von der KI-Diskussion. Ist das bei euch getrennt? Ist das in unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und wie guckst du drauf? Gerade in eurem Feld ist ja das Thema, wie soll ich sagen, Full-Funnel-Marketing, irgendwie von der Awareness zum Abschluss, irgendwie sehr klare Lead-Generierung als Zielsetzung. Also wie seid ihr aufgestellt? Wie geht ihr damit um? Wie schafft ihr Full-Funnel-Marketing bei der Ergo?
Ja, kann ich gerade sagen. Also traditionell war das bei uns auch getrennt. Das ist, was ich auch häufiger schon gesehen habe, dass der Brandbereich eher vielleicht auch im CEO näher ist, um sozusagen ein bisschen das Budget zu schützen und da die großen Markenkampagnen zu haben. Bei uns ist ein großes DFB-Sponsoring. Und Performance hängt dann unterschiedlich, oft auch im Vertriebsnähe drin, weil es ja sehr vertriebslastig ist. Wir haben von der Zeit das da komplett zusammengelegt, haben dann ein Vorstandsressort gebaut, wo fast alle Marketingaktivitäten mit drin sind. Insofern ist das ja schon mal ganz gut, deshalb organisatorisch gibt es jetzt eine deutlich stärkere Nähe zu meiner Kollegin, die das Brand-Marketing macht. Wir sind auch dabei und haben so eine Initiative oder ein kleines Projekt gestartet, was Full-Funnel-Marketing heißt tatsächlich und wo wir jetzt gerade dabei sind und sagen, was können wir an Formaten finden, um sozusagen die Brücke zu schlagen. Wir machen, glaube ich, ein ausgezeichnetes Awareness-Marketing, wir haben eine ausgezeichnete Brand, wir haben sehr starkes Performance-Marketing, aber wir haben relativ wenig in der Mitte. Wir haben nochmal angefangen, wir haben das dieses Jahr schon zweimal gemacht, da haben wir so ein sehr spannendes Webinar-Format entwickelt, ging es um Altersvorsorge für Frauen, auch eine spitze Zielgruppe, wo wir so ein bisschen die Eintrittshürde senken wollten, wo man sagt, okay, wenn ich mich mit so einem Thema interessiere, dann will ich nicht gleich einen Versicherungsberater auf der Couch sitzen haben oder irgendwie so ein Verkaufsgespräch, sondern so eine ganz einfache, schlanke Anmeldung zum Webinar, wo ich einen sehr hochwertigen, edukativen Content kriege, wo ich nur irgendwie Telefonnummer und Namen eingeben, und dann gibt es per WhatsApp einen Anmeldelink. Und dann kann man da 45 Minuten wirklich, das war auch wichtig uns, dass es sehr hochwertig ist, da kann man im Chat Fragen stellen, das war sehr interaktiv. Und wenn man dann das Gefühl hat, das habe ich verstanden und jetzt möchte ich wirklich eine persönliche Beratung haben, dann konnte man die natürlich bekommen, klar. Aber es ist sehr unverbindlich, erstmal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das war so unser erster Start, das hat auch ganz gut funktioniert. Haben wir jetzt schon zweimal 6 Webinare gemacht, sind aber gerade tatsächlich auch dabei, was gibt es denn für weitere Ideen, Formate, um da die Brücke zu schlagen. Also ja, ob das jetzt irgendwelche Bedarfsrechner sind, ob das vielleicht irgendwelche spannenden interaktiven Formate sind. Es geht immer darum, dass wir sozusagen jemand, der die Marke gut findet oder ein Thema gut findet, nicht gleich so die hohe Hürde, jetzt kauf in einem irgendwie so einen Preisrechner und dann geht's sofort los. Das ist meistens viel zu große Diskrepanz. Und das da sind wir gerade mit viel Herzblut dran, uns die Formate zu machen. Trotzdem ist es eine schwierige Geschichte. Das ist natürlich trotzdem eine Nuss, die man erstmal knacken muss, weil man ja aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommt. So. Und haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen mit zu tun.
Aber es finde ich interessant, dass du sagst, eigentlich sind die Formate, die es braucht im Mid-Funnel, denen wir uns eigentlich künftig mit sehr viel mehr Herzblut widmen müssen und wo wir auch die Kompetenzen beider Bereiche brauchen, weil wir diesen Mid-Funnel ownt ja keiner final. Ne? Sondern es ist ja, wie du gesagt hast, dieser kritische Übergabepunkt, wo man ja eigentlich durch wirklich auch nahbare Formate, die dann wirklich Wissen vermitteln. Also, dass man nicht gleich sagt, guck mal, den Brand-Online-Film auf YouTube fandst du super und hier jetzt Zahnzusatzversicherung abschließen, sondern mach mal irgendwas, was dazwischen liegt und was Vertrauen schafft. finde ich interessant, dass ihr auch festgestellt habt, dass dieses Feld noch nicht ausreichend bespielt ist. Ne?
Mhm, genau. Und das ist genau das, du sagst, die Mitte fällt dann oft unten runter, weil es da keinen eigenen Owner für gibt. Mhm. Und das ist ein Thema, was wir uns jetzt annehmen und bin auch ganz, also haben wir, glaube ich, gerade ganz spannende Ansätze schon, wo wir starten. Und dann bin ich auch ganz gespannt, dass wir da nächstes Jahr, glaube ich, große Schritte vorwärts machen. Aber es ist, man muss sich jeder auch ein bisschen bewegen. Ne? Man muss da aus der Performance-Ecke kommen, sich ein bisschen bewegen, muss ein bisschen mehr auch in, sag ich mal, Storytelling gehen, muss ein bisschen mehr in den Mitfunnel trauen. Und genauso müssen die Brand-Kollegen sich trauen, auch mal ein CTA zu benutzen und zu sagen, ich will was von dem Kunden. Das muss ja kein Abschluss sein, aber ich will was von dem Kunden und nicht nur die Geschichte erzählen und das war's dann.
Und sag mal, habt ihr euch da organisational begleiten lassen oder wie geht man so ein Projekt an und sagt, komm, wir beschäftigen uns jetzt stärker sozusagen in dem mittleren Spielfeld, was uns beiden gehört?
Also im Organisatorischen haben wir uns damals schon begleiten lassen. Es war eine richtige Reorga, die da mit einhergegangen ist, wo wir sozusagen manche Zuschnitte neu gemacht haben, wo wir Bereiche und Abteilungen anders aufgehängt haben. Das, ich sag mal, Full-Funnel-Marketing-Thema, das machen wir jetzt selber mit. Das heißt nicht, dass wir uns dann auch mal die eine oder andere Agentur beauftragen, dass sie uns vielleicht ein paar Konzepte oder Ideen erarbeitet. Aber das eigentliche Thema ownen wir selber jetzt.
Finde ich ganz interessant, wie du es gerade gesagt hast, ne, dass wir uns, du hast vorhin auch gesagt, hier und da mal eine Agentur dazu holen. Oder wenn wir das Gefühl haben, jemand weiß da mehr als wir, dann warmly welcome. Wie ist so eure grundsätzliche Agenturstrategie in diesem Setup? Also ich habe schon rausgehört, ne, dass ihr schon seit Anbeginn, zumindest seit deines Starts, mindestens auf starkes Inhousing setzt. Trotzdem arbeitet ihr mit Agenturen zusammen. In welchen Bereichen und vielleicht auch wie stetig arbeitet ihr mit Agenturen zusammen und welchen Schwerpunkt haben die dann?
Also, ich gebe mal ein paar Beispiele. Wir haben vor 2 Jahren angefangen mit Influencer-Marketing im Performance-Bereich. Also jetzt ging gar nicht um die großen Influencer, um die Marke irgendwie zu beeinflussen, sondern wirklich als Performance-Kanal. Wir haben gesagt, schaffen wir das? Relativ klein angefangen, haben das ja im letzten Jahr relativ stark ausgebaut, dieses Jahr weiterhin nochmal weiter ausgebaut. Jetzt ist so ein Influencer-Marketing, das kann man nicht selber machen. Da haben wir eine Agentur in Berlin, die das super macht mit uns zusammen. Aber das ganze Handwerkszeug, welcher Influencer hat was für eine Klientel, war der vorher bei einer Versicherung, ist das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und so, das kann nur eine Agentur, das können wir selber nicht leisten. Das zum Beispiel, was da haben wir in der Agentur.
Jetzt auch schon da geht es aber eher um das Management und das Makeln, ne? Also ich habe hier jemanden, der passt, Brandfit, keine Wettbewerbsthemen, weil du eben gesagt hast, den nutzen wir dann eben auch fürs Performance-Marketing. Da geht es noch nicht darum, dass man sich tolle Konzepte ausdenkt.
Nee, aber es ist, wenn jemand da einen guten Job macht, dann ist es häufig ja auch so, dass dann die Wertschöpfung ein bisschen ausgebreitet wird. Und wenn die mit einem Konzeptvorschlag kommen, guck mal, ich habe hier einen tollen Influencer gefunden, der dafür passt und dem würde ich folgende Story empfehlen, sage ich auch nicht nein. Also das geht schon. Und mit denen haben wir beispielsweise jetzt diese Webinare ja auch gemacht, weil das super war und weil das gut gepasst hat, weil wir als Quelle auch viel Influencer einsetzen wollten. Und dann hat das da ganz gut zusammengepasst. Anderes Thema ist, wir betreiben, glaube ich, das schaffen können wahrscheinlich nicht viele. Wir schaffen es auch tatsächlich, Social-Media-Kanäle als Performance-Kanäle zu betreiben. Das schaffen, glaube ich, ganz wenige bis jetzt. Das heißt auch Instagram und TikTok und Facebook. Und da hatten wir aber dann irgendwann einen unheimlich hohen Bedarf an neuen Assets. Und das wird sich jetzt durch KI wahrscheinlich noch mal ein bisschen drehen, aber wir haben da in der Peakzeit drehen wir 1 bis 2 Mal die Woche neuen Content in so einem Greenroom. Auch das wäre was unsere eigenen Kapazitäten übersteigen würde. Ich meine, da braucht man ja andauernd Leute, die das sind dann manchmal auch Content-Kreatoren, manchmal sind es wirklich Streetcastings oder ähnliches. Man braucht mal irgendwie ein gewisses Know-how im Schnitt und im ganzen Asset-Erstellung. Das ist auch was, das haben wir beispielsweise rausgegeben an eine passende Agentur, die das in Köln macht, weil das einfach dann irgendwann wir haben letztes Jahr, glaube ich, 10.000 Videos produziert. So, das hätten wir jetzt mit der eigenen Mannschaft gar nicht hingekriegt, weil das auch relativ schnell ist. Gut. So, ne? Das kann sich jetzt mit AI wieder ein bisschen drehen und einen anderen Schwung kriegen. Aber wir hatten halt gemerkt, dass ganz, ganz viele Ads oder Assets eine unheimlich kurze Verweildauer hatten, also eine unheimlich schnelle Ad-Fatigue. Und dann braucht man schon großen Bedarf, um hinterherzukommen.
Und seid ihr da preissensitiv? Weil, ich meine, bei der Anzahl an benötigten Assets und Videos, die ihr braucht und die du eben skizziert hast, könnte ich mir schon vorstellen, dass man jetzt nicht sagt, irgendwie, ja komm, machen wir so eine Art Retainer und dann produzieren wir durch. Also ist das dann eine Videostück-Diskussion oder wie geht ihr da vor?
Nee, das ist, also ist tatsächlich dann eher so ein Retainer-Modell. Mhm. Uns interessiert am Ende ja immer eher die Wirtschaftlichkeit von dem, was wir investieren, und was wir an Umsatz hinterher rauskriegen. Das ist das Einzige, was uns interessiert. Und ob wir das mit 3 tollen Produktionen oder mit 100 Low-Cost machen, ist mir jetzt erstmal egal. Da schauen wir mal so, passt das. Und das ist auch sehr produktspezifisch. Wir haben Produkte, die sind sehr hochwertig, die sind sehr schwer zu akquirieren. So eine private Krankenvollversicherung, eine Rentenversicherung. Und dann haben wir vielleicht mit einer Hausrat oder mit einer kleinen Zahnzusatzversicherung auch Produkte, die relativ leicht sich verkaufen, aber auch nur wenig Umsatz bringen. Und da muss man sozusagen ja mal so einen Sweet Spot finden, wo lohnt sich welcher Aufwand.
Okay, jetzt hatten wir schon Content-Produktion, so. Wir hatten das Thema Influencer-Marketing. An welchen Stellen greift ihr noch auf Agenturen zurück? Also auch gerne sozusagen für die Awareness-KollegInnen mitgesprochen. Das ist sehr interessant, wie ihr das ganzheitlich aufstellt.
Genau. Ja, also Kollegen haben natürlich ein bisschen klassischer aufgestellt, natürlich eine klassische Media-Agentur, die den Einkauf von verschiedenen Media-Gattungen macht. Da bediene ich mich manchmal auch mit, wenn ich da Bedarf dran habe. Das ist schon dann konzernweit, weil man da ja dann auch auf die, sag ich mal, Größenvorteile und die Mengenrabatte mit zugreifen kann. Es gibt eine Kreativagentur im Haus bei den Awareness-Kollegen. Das ist was wir eher weniger haben. Da könnten wir drauf zugreifen. Es gibt ja auch eine Digitaltochter von der Mediaagentur beispielsweise in Hamburg. Die PIA, mit denen arbeiten wir dann manchmal zusammen, wenn wir irgendwie Konzepte brauchen. Schau gut, was gibt's noch? Wir haben im Moment gerade wirklich Bedarf und machen mit einer Agentur wirklich so das ganze Thema des SEO-Projekt, was wir aufbauen. Also da haben wir gerade ein bisschen, das ist so ein bisschen organisatorische Projektmanagement, Unterstützung, aber auch das ganze Thema, wie kriege ich so AI-Agenten aufgesetzt, Agentic Workflow heißt das, wo wir sagen, wir schaffen es über die Zeit, vielleicht Content zu generieren, der gut funktioniert, aber viel weniger Aufwand hat.
Seid ihr da aktuell als Unternehmen noch sehr vorsichtig, was den Einsatz von AI-generierten Contents auf euren Plattformen angeht? Oder wie ist da eure Policy?
Nee, als Versicherung doppelt maximal vorsichtig. Ne? Also da ist natürlich immer, also was wir überhaupt noch nicht gar nicht machen im Konzern meines Wissens nach, ist, dass wir irgendwo AI-produzierten Content rauslassen an Endkunden, ohne dass das vorher menschlich geprüft wird. Also das wäre ja auch sehr verlockend, manche Anrufe oder E-Mails irgendwie gern direkt von der AI beantworten zu lassen. Aber da muss ein Mensch drüber gucken, das ist viel zu gefährlich. Und da haben wir auch Haftungsthemen, die dann echt kritisch werden. Und wenn man da Aussagen trifft, genau. Und bei dem Agentic Workflow, da ist es so, dass wir tatsächlich aus einem guten Briefing uns Content-Vorschläge erstellen lassen, wo man aber trotzdem noch, am Ende geht das schon bei uns auch nochmal ins Lektorat. Und ich habe bei mir in meinem Bereich auch noch Grafiker und Texter, die gucken dann schon nochmal drüber und sind dann auch die Profis auch. Was ist unsere Tonalität? Wie passt das mit dem CD über? Wie passt das dem bisherigen Content zusammen? Aber es ist trotzdem eine unheimliche Arbeitserleichterung, wenn da ein Großteil der Arbeit dann relativ schnell automatisiert was folgt. Trotzdem braucht man hinterher nochmal ein gutes Stück wirklich auch Justierung.
Aber sagen wir nochmal zum Verständnis. Ja. Das heißt, den Lower Funnel im Performance Marketing bestückt ihr mehr oder weniger jetzt jenseits der Influencer- oder Content-Produktionsthemen in-house. Das heißt, ihr definiert, an welchen Stellen, auf welchen Plattformen, mit welchem Media-Spend dahinter, spielen wir welche Assets, mit welchen Botschaften, für welche Produkte aus. Also das ist etwas, wo ihr im Prinzip keine Agenturen habt, die das für euch orchestrieren, mitdenken, Assets sozusagen dann im Detail ausspielen, sondern eher die Main-Assets über eine Content-Produktion herstellen, euch dann übergeben und ihr sagt Dankeschön und wir bestücken damit jetzt unseren Kanal, messen, passen an, AB-Testing, dafür braucht ihr schon heute gar keine Agentur.
Genau, richtig? Das ist wirklich auch ein bisschen unser Core-Asset, ne? Also gerade das ganze Media-Buying wollen wir gerne in-house haben, auch das ganze Thema AB-Testing. Ich habe ja auch bei mir eine Truppe, die macht das ganze Analytics, den ganzen Text-Stack, das AB-Testen aufsetzen. Also das ist schon was wir gerne in-house haben. Das hat aber auch ein bisschen was mit zu tun, das ist so, wie sagen, das ist so Core-Business, das will man ganz gerne im Haus haben.
Absolut, ja, gerade weil es bei euch ja auch also viele digitale Abschlüsse gibt und dadurch dann ja auch in der Schnittstelle zum Vertrieb ist und ihr wissen wollt, was mit euren Daten passiert, führt mich zu dem Punkt, weil du ja auch gesagt hast, Mediaagentur habt ihr natürlich auch im Haus. Man hat ja früher mal gesagt, ja, die Mediaagenturen sitzen auf einem riesigen Datenschatz und sind natürlich eigentlich in allen Themen und Prozessen drin. Dadurch besteht eine große Abhängigkeit der Kunden von diesen Mediaagenturen. Jetzt hast du gerade gesagt, unser Ziel ist eigentlich, dass wir das alles machen, ist ja auch sehr, sehr nah am geschäftsrelevanten Teil. Wie siehst du die Zukunft von Mediaagenturen? Also glaubst du, das ganze Thema AI wird den mindestens so viel anhaben wie den Kreativagenturen?
Also das sehe ich tatsächlich fast sogar andersrum, glaube ich. Also was ich beobachte seit ein paar Jahren ist, dass Mediaagenturen mit ihrem Geschäftsmodell ins Struggeln kommen. Und zwar, das ist natürlich auch ganz undankbar. Es gibt sehr unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten je nach Mediagattung. Klassischerweise hat man eine Mediaagentur früher viel in linearen Fernsehen verdient, immer noch gut verdient in klassischen Medien wie, weiß ich, eine Autoform, ein Radio, ein Print. Und dann kamen neue Player rein wie ein Instagram oder ein TikTok oder ein Google. Und da ist es für eine Agentur unheimlich schwer, überhaupt irgendwas zu verdienen. Müsste man ja eigentlich dann eher so ein Handlingsfee haben. Und das macht zwei Probleme. Das einmal, dass es zum Teil immer mehr Kunden gibt, die sagen, meine Mediaagentur kann qua Geschäftsmodell gar nicht so richtig neutral sein. Das ist ein schwieriges Thema.
Weil sie berät und einkauft sozusagen.
Genau, genau. Und wenn ich natürlich irgendwie Produkt A eine höhere Marge habe als in Produkt B und in Produkt C gar keine Marge habe, wie kann ich dann richtig neutral beraten? Wie kann einem eine Mediaagentur sagen, mach alles mit Social Media und verdient dann kein Geld mehr? Das klappt nicht so richtig. Das heißt, da muss man entweder sein Geschäftsmodell sehr stark verändern, dass man wie eine Kreativagentur auf Retainer geht und sagt, ich mache hier eine Arbeit und die Arbeit wird entlohnt. Das ist ein anderes Modell. Das wird denen auch schwerfallen, glaube ich. Und das ist so das eine. Und das zweite ist, gerade das Hauptthema lineares Fernsehen, was man als Endkunde einfach nicht alleine buchen konnte, das fällt zunehmend weniger an, wird immer weniger.
Jetzt das heißt, Frage, das war so die Eintrittsbarriere für den Mediamarkt aus deiner Sicht?
Ja,
weil da eigentlich die größten Vorteile erst zum Zuge gekommen sind.
Nee, ich kann auch als große Firma nicht Fernsehen selber buchen. Ich kann nicht Out of Home selber buchen. Ich hatte auch keine Lust, Print selber zu buchen. Radio eigentlich auch nicht. Das waren alles sehr komplexe, sehr, sag ich mal, wirklich Expertenthemen, die du als typischer Kunde nicht kannst. So, und jetzt kommt natürlich eine ganze Generation an Kanälen, die immer ein sehr Frontend-Endkundenfreundliches Tool haben. Also, ob das fing an mit dem Google Ad Manager, das haben ja eigentlich alle ein bisschen nachgemacht, ob ich jetzt den TikTok Ad Manager habe, ob ich den Instagram Ad Manager habe oder Meta Ad Manager habe, ob das bei Pinterest ist, egal wo, das ist eigentlich immer ein Frontend, was darauf ausgelegt ist, dass auch ein Kleingewerbetreibender da seine Werbung schalten kann. Das ist für einen Großkunde gar kein Problem. Wenn er ganz groß ist, kriegt er noch eine persönliche Betreuung, wie das bei uns meistens der Fall ist. Da wird's, also wenn ich keine Kapazitäten habe, vielleicht aus Mangel an Mitarbeiterkapazitäten, sage ich, der Mediaagentur macht das. Aber eigentlich gibt es da keinen Bedarf mehr, so wie ich das früher bei den klassischen Medien habe. Also deshalb sehe ich die Rolle für die Mediaagenturen nach vorne raus viel, viel schwieriger, als ich das bei den Kreativagenturen sehe.
Und sag mal, was könntest du dir vorstellen, was wäre aus deiner Sicht sinnvoll, was Mediaagenturen anbieten könnten, was du noch von ihnen bräuchtest?
Na, ich glaube schon, dass sie einen extrem großen Mehrwert bieten können, aber ich glaube, das Problem wird, das Entlohnungssystem müsste als erstes mal komplett umgestellt werden. Die müssten sagen, wir machen das wie bei einer Kreativagentur, wir machen hier einen ordentlichen Retainer und für die Arbeit, die du kriegst, kriegst du einen Tagessatz und dann entlohnen wir das. Und dafür verspreche ich dir, ich habe null Eigenhandel, ich nehme keine Fee an den Mediaspends. Das wäre klar. Und die haben ja eine extrem breite Expertise, viel mehr als das gerade, wenn es kleinere Kunden sind, irgendwie vielleicht selber aufbauen können über die ganzen Mediengattungen. Und dann, wenn ich da, glaube ich, ein gutes Vertrauen habe, ich sage, die können mir wirklich aus den diversesten Medien, die es gibt, tolle Multi-Channel-Kampagnen machen, die sehr übergreifend funktionieren, ineinander verzahnt sind, das fände ich einen super Mehrwert, den die schon liefern können. Aber da muss ich erstmal, das erste Schritt ist, ich müsste das Vertrauen haben, dass das wirklich neutral ist.
Das ist eigentlich ganz spannend, weil man ja immer sagt, die große Stärke als Kreativ- und Mediaagenturen manchmal noch unter einem Dach waren oder auf jeden Fall sehr eng zusammengearbeitet haben, war ja, dass sie auch wirklich passende Medialösungen gekommen sind und nicht nur im Sinne von Mediasplit, was macht Sinn, wo sind die Zielgruppen, sondern was passt auch zur Kreatividee, ne? Was entfaltet wirklich Echo über die gesamten Plattformen in dem Ökosystem, und so wie du das beschreibst, sind ja alle gemeinsam in diese Falle gelaufen, dadurch, dass die Mediaagenturen vor allem von dem Verkauf selber und den Provisionen profitieren und viel weniger von den Beratungshonoraren, die dann dahinter stecken. Heißt, sie haben sich gar nicht mehr so sehr darauf fokussiert, wirklich gut und individuell zu beraten. Ich glaube, gerade im Digitalbereich nicht, weil das ist ja wie Flickenteppich, also so viel Kleinigkeiten und so, da hast du ja gar nicht dieses Ein-Media-Plan, Bums, fertig und ausspielen, sondern sehr viel Handarbeit und Detailarbeit, das wollten die sich sparen, und dadurch wird die Beratung eigentlich eine immer geringere Rolle spielen, ist aber eigentlich das, was ihr braucht. Ne? Wenn ich es raushöre, ist es ja die Orientierung, dieses Knacken, dieses wirklich eine Kampagne, die Impact entfalten kann, sinnvoll zu orchestrieren. Heißt ja aber erstmal, du musst ja den Ast absägen, auf dem du sitzt, weil du ja wahrscheinlich einen Großteil deiner Volumina verlieren wirst.
Genau, das ist, glaube ich,
und auch deines Deckungsbeitrages. Ne? Das heißt, im Zweifel hast du eine Chance, wenn du sagst, ich gründe da jetzt mal neu, ich habe nichts zu verlieren, grüne Wiese und ich ziehe mir die Beratungsmandate ab.
Ja, glaube ich tatsächlich. Das ist, da war lange Zeit der Hauptasset, ich bin so groß, dass ich die besten Konditionen kriege bei den Senderanstalten. Mhm. Die können gegen so ein riesen globale Netzwerke, könnte doch eine Sendergruppe sich auch gar nicht wehren, da irgendwie tolle Konditionen zu geben. Also die wollen ja auch Planungssicherheit haben. Und das ist genau wie du sagst, jetzt müsste man da erstmal den ganz schweren Weg gehen, sich auch ein bisschen den eigenen Ast, auf den man sitzt, abzuschneiden, um dann da neu zu starten. Aber ich bin mir sicher, wir sind jetzt relativ groß. Aber es gibt ja auch viele, viel, viel kleinere Kunden, die stehen da gerade genau vor dem Problem. Die wissen vielleicht sogar, ich will weniger lineares Fernsehen machen, ich weiß aber gar nicht so richtig was. Ist denn Influencer was für mich? Wie komme ich daran? Was ist mit Digitalradio? Was ist mit diesem Connected TV? Ich würde ja auch total gerne mehr Netflix und Prime-Werbung machen, aber wie geht das? Das ist für viele einfach auch schwer zu handeln, wenn man da nicht einen guten Partner an der Seite hat, der das kann.
Darf ich? Ist dir schon mal jemand im Markt begegnet, du musst auch keinen Namen nennen, der nur Mediaberatung macht? Keine Exekution, kein Einkauf?
Ja, aber es ist schon Exoten.
Ah, was witzig, ne?
Ganz wenig, ja, das ist schon wenig.
Ist natürlich auch, also mir fällt das häufig auf, ne? Wir bekommen dann Pitch-Einladungen, Briefings und obwohl wir nur als Kreativagentur eingeladen werden, sollen wir sehr häufig auch immer mindestens eine Media-Aufgabe bearbeiten. Was aber total witzig ist, weil der Kunde XY dann sehr transparent spielt, dass er eine Media-Agentur hat. Das heißt, selbst wenn wir uns hier in-house jetzt eine reine Media-Beratungsexpertise als Kompetenz aufbauen, werden wir damit zwangsläufig nie zum Zuge kommen, weil die ja immer sagen, ja gut, wir haben ja unsere Retainer bei der Media-Agentur, aber es ist total schön, dass ihr diese Seite versteht. Sag ich mal, ja, okay. Also manchmal ist es, glaube ich, die Krux, dass du als Kunde gar nicht so sehr rauskommst aus den Deals, weil du da ja gewisse Pakete eingekauft hast. Selbst wenn du wolltest, dass die Media-Beratungskompetenz, also vielleicht wird es künftig irgendwann ein separates Los sein, was man pitcht. Ja, das fände ich eigentlich ganz spannend, oder? Dass man sagt, genauso wie sich jetzt viele Creative Consultancies gründen, die ja für sich proklamieren, dass sie gar keine Exekution machen wollen, sondern eher so auf Business-Kreativität setzen und über Produkte und Innovationen nachdenken, wird es vielleicht auch in der Media diesen Bereich geben, ja, der einfach nur berät. Also das fände ich auch ganz spannend.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, also das wäre schon so ein bisschen wie Königsdisziplin, wenn ich vielleicht als Kreativagentur ein cooles Konzept erarbeite. Und da kommt ja schon auch eigentlich eine Empfehlung mit, in welchen Kanälen würde ich das ausspielen, an welche Zielgruppe. Und wenn ich dann sage, gerade wenn es kleinere Kunden vielleicht sind, ich kann das auch für dich managen, ich kann das schon auch direkt übernehmen. Das ist jetzt ja eine Kampagne, die ist nur geplant für YouTube und Instagram und das manage ich auch direkt. Warum nicht? Vielleicht haben sie dann, also man hat ja als Agentur immer den Vorteil, man hat Benchmarks. Das hat man als Kunde ja häufig nicht. Das heißt, ich habe vielleicht 30 oder 40 oder 50 Kunden und ich kann auch gleich relativ gut sagen, sind das jetzt gute Benchmark-Werte oder nicht? Das habe ich als Kunde, wenn ich das selber mache, erstmal nicht.
Wobei natürlich immer die Gefahr ist, es ist ja irgendwie so eine, wie soll ich sagen, geschönte Vergleichbarkeit, weil Versicherung ist halt nicht gleich Hundefutter. Und wenn ich beide im Portfolio habe, dann kann ich zwar sagen, was ist eine gute View-Through-Rate, aber kann sein, dass das für Versicherung schon, weiß ich nicht, 20% Bombe ist, während bei emotionalen Pet-Stories dann sozusagen eher 80% die Benchmark sind. Also das ist auch gar nicht so einfach herzustellen. Da habt ihr natürlich viel mehr Erfahrung, weil ihr über die Jahre immer wieder Kfz-Versicherungen macht und dann irgendwann gelernt habt, wie es funktionieren kann.
Ja, also jetzt ist da beispielsweise, sag mal, ich glaube, Retail ist immer sehr anders als unser Subscription-Modell. Aber wenn man beispielsweise vielleicht auch ein paar Kunden in der Bank-Bereich hat, da läuft das durchaus ein bisschen vergleichbar. Wenn ich Telekommunikation habe, wenn ich Energie habe, das sind alles so Dauerschuldverhältnisse, da gibt es durchaus gewisse KPIs, die man vergleichen kann. Und genauso kann ich den Retail untereinander ganz gut vergleichen.
Dauerschuldverhältnis mag ich sehr irgendwie als Segment. Wir nennen ja unsere Agenturteams oder geben denen ja immer so ein bisschen Namen passend zum Kundenportfolio. Also Dauerschuldverhältnis könnte ein Team sein.
Ja, aber das ist ein Abo-Modell, ne? Diese langfristigen Vertragsbeziehungen, die sind ja sehr, sehr anders, als wenn ich im Retail bin, kenne meinen Kunden vielleicht gar nicht und irgendwie habe aber hochfrequente Käufe.
Du hast vorhin auch gesagt, da wir sind bei der Frage, welche Rolle können Agenturen künftig spielen, was fehlt vielleicht auch? Und du hast gesagt, sie sind immer dann für mich auch reizvolle Partner oder sollten dafür sorgen, dass sie immer one step ahead sind. Du sprachst ja auch von den Agentic Workflows, die ihr gerade baut. Sind das, also auf welche Partner greifst du da zurück? Sind das Agenturen, auf die ihr zurückgreift? Sind das eher Marketingberatungen? Sind das AI-Startups, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben?
Also die Firma, mit der wir das im Moment machen, ist eigentlich eher eine Beratung, aber so eine kleine, feine Digitalberatung. Also es könnte ehrlicherweise auch fast eine Agentur sein, aber es ist eine kleine feine Digitalberatung, die da in dem Thema SEO sehr stark unterwegs sind und die auch das Thema früh betrieben haben. Das heißt, sie haben auch ein unheimliches technisches Know-how, das ist schon wichtig, und haben sich in das AI-Thema, in dieser LLM-Welt schon relativ stark immer vertieft und bauen mit uns jetzt gerade, wie gesagt, so ein komplexe Agentic Workflows auf, wo man vorne ein Briefing hat und hinten ein Stückchen Content rauskriegt. Ich vereinfache jetzt mal ganz stark. Mhm. Aber mit einer Menge Know-how und verschiedenen Schritten und verschiedene LLMs, die gegeneinander sich auch nochmal challengen. Dann versucht man vielleicht auch noch irgendwie herauszufiltern, dass das nicht erkannt wird, dass es ein AI-Traffic ist und, und. Also relativ komplexe Modelle. Genau, aber das ist eine, das ist eigentlich eine kleine, feine Digitalberatung.
Okay. Und wenn ihr jetzt solche Projekte macht, dann ist das ja für euch am Ende ja auch ein Business Case, ne? Dass ihr sagt, okay, wir wenden jetzt dieses Geld auf, um zu gucken, wie viel Prozent effizienter werden wir und oder um wie viel Prozent können wir unseren Output steigern über diese Art und Weise der Workflows. Was habt ihr so intern irgendwie für ein Best Guess? Also wie viel Prozent effizienter könnt ihr dadurch werden oder was wäre deine Hoffnung?
Na, ich bin persönlich erstmal immer sehr umsatzwachstumsgetrieben. Also ich liebe viel mehr Cases, wo ich sage, da kann ich mehr mitmachen, als dass ich kann dir noch was einsparen.
Irgendwie eine sympathische Einstellung, Paul, finde ich richtig gut. Ja. Genau. Ich kann Effizienz auch nur noch halb gerne hören.
Genau. Insofern ist der eine Blickwinkel drauf zu sagen, schön, ich schaffe jetzt mein Ziel von 109 Seiten irgendwie mit einer Person weniger. Ich gucke da aber immer eher drauf, dass ich sage, ich schaffe nicht 100, ich schaffe jetzt 130 Seiten und kriege damit ein bisschen mehr Umsatz hin. Das ist so ein bisschen mein Weg. Und wir haben ja auch jedes Jahr Vertriebsziele, die ein bisschen anwachsen. Insofern ist das auch der Weg, der, glaube ich, so ein bisschen vorgegeben ist. Ich habe da jetzt noch kein festes Bild, was muss da an Effizienzgewinn bei rauskommen. Ich muss immer einen Case haben, wo ich sage, an der Summe muss der sich rechnen. Und wenn er sich knapp rechnet, ist es gut. Und wenn er sich deutlich rechnet, umso besser. Ich darf nur am Ende nicht regelmäßig mehr Geld reinstecken, als ich hinterher rauskriege. Dann ist es doof, dann muss ich das stoppen. Mhm. Und so ist das, wie wir bei ganz vielen Themen rangehen. Wir starten. Wir haben mittlerweile ein relativ gutes Gefühl, wie stark sind wir im Optimieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Skill, den wir als Unternehmen bei uns entwickelt haben. Mhm. Das heißt, wenn wir eine Wirtschaftlichkeitsvorgabe haben und wir starten und piloten und merken, ups, jetzt sind wir bei Faktor 2 zu hoch, dann fallen wir noch nicht irgendwie in Panik um, sondern sagen wir, ach, Faktor 2 trauen wir uns auch noch zu optimieren in den nächsten Iterationen. Und dann kriegen wir das noch auf den grünen Bereich. Wenn wir merken, wir sind bei Faktor 10, dann wissen wir, das kriegen wir nicht mehr gedreht wahrscheinlich, dann müssen wir auch die Finger von lassen. So, ne? Und das ist so, da haben wir mittlerweile relativ gutes Erfahrungsset, wo wir sagen, was trauen wir uns über Zeit an Optimierung an verschiedenen Stellen zu. Und das macht es auch gut, weil wir dann vorne auch durchaus auch mal sagen, das kann jetzt auch mal eine Zeit lang noch nicht wirtschaftlich sein. Wir wissen aber, wo wir hingehen müssen und geben uns auch vielleicht ein paar Schleifen oder ein paar Kampagnen, bis wir dabei sind. Mhm.
Was sind denn so Bereiche, wenn du jetzt in deinen Verantwortungsbereich guckst, wo ihr heute schon auf AI setzt? Du hast gesagt, natürlich seid ihr in ganz vielen Fällen vorsichtig. Nichts würde so das Haus verlassen, ohne dass es nochmal kuratiert und geprüft wurde. Aber so ganz grundsätzlich gesprochen, weil wir Agenturen bauen ja auch unsere Use Cases, um zu gucken, wo können wir entweder effizienter werden oder mehr rausholen, qualitativ noch besseres Produkt machen. Wie ist das bei euch gerade auch im Performance-Marketing oder im Digital-Marketing insgesamt?
Also wir haben für mich so zwei Arten von AI-Nutzung. Das eine ist, das kommt ganz automatisch durch die Dienstleister. Also wir haben jetzt ja sozusagen in den Plattformen der großen Netzwerke unheimlich viel AI mit drin. Das müssen wir gar nicht machen, das kommt so. Also wenn man sich beispielsweise die Entwicklung der Google-Werbeformate anschaut, dann ist das natürlich in den letzten ein, zwei Jahren massiv über AI gegangen. Und das, also wenn man früher noch einzelne Keyword gebucht hat, ging es dann weiter, dass man sagt, naja, ich gebe noch ein Themenfeld an. Mittlerweile gibt es mit Formaten wie Performance Max oder Demand Gen Formate, die sehr stark AI-getrieben sind und optimieren. Das heißt, da muss man eher aufpassen oder schauen, gibt man dem Algorithmus so viele notwendige Daten wie notwendig. Das ist ganz stark unsere Aufgabe gerade. Ich kann das mal ein bisschen erklären. Mhm. Wenn so ein Algorithmus nur weiß, das war ein Abschluss, ja oder nein, dann optimiert er nach ja oder nein. Wenn ich mir aber auch noch sage, das war ein großer Abschluss und das war ein kleiner Abschluss, typischer Warenwert, dann wird es schon ein bisschen besser optimiert. Jetzt haben wir aber manchmal vielleicht so Konstellationen, da schließt jemand ab und in bestimmten Konstellationen kommt der Vertrag gar nicht zustande. Beispielsweise, ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir so ein Produkt haben wie eine Risikolebensversicherung, da sind sehr alte Menschen, die zahlen einen hohen Beitrag. Da könnte man denken, das war ein guter Abschluss. Mhm. Die sind oft aber auch relativ krank und fallen dann durch eine Gesundheitsprüfung durch. Das heißt, die stornieren überproportional häufig. Mhm. So, das heißt, dann gebe ich eigentlich den nächsten Schritt, sage ich, gebe mal eher Backend-Daten rein und sage, was war denn der Umsatz, der wirklich am Ende stattgefunden hat und nicht nur der erste Anschein nach vorne am Warenkorb. Mhm. Da bin ich noch eine Stufe besser. Das nächste, was wir gemacht haben, wir haben beispielsweise Abschlüsse übers Telefon. Passiert ja relativ häufig, dass ich auf der Webseite irgendwann sage, boah, wird zu kompliziert, ich rufe mal an. Abschlüsse übers Telefon passieren, die auch noch mit reingeben. Und je mehr Informationen ich dort reingebe, desto besser optimieren wir die Algorithmen dann auch unsere Kampagnen. Das ist mal so die eine Stufe, die ist aber relativ wichtig, weil die ja bei allen Plattformanbietern parallel stattfindet. Zum Teil bieten die Anbieter ja auch an, dass sozusagen die ganze Kampagnen-Setting, ich lade dann Bilder, Videos und Textstücke hoch und dann bauen die Kampagnen, probieren die aus und finden das Beste für uns. Das andere ist das
Funktioniert
eigene.
Funktioniert das schon gut aus deiner Sicht?
Ja, zunehmend besser und zum Teil auch schon sehr gut. Es gibt ein paar Sachen immer noch, wo man sagt, da muss man schon vorsichtig sein. Aber also was uns vor einer Zeit mal ziemlich überrascht hat, da hatten wir eine Konstellation. Eigentlich war immer so der Goldstandard, ich gebe Kundendaten an die Plattform und der sucht ähnliche, digitale Zwillinge, der sucht ähnliche Kunden. Das hat aber nur den Nachteil, man findet halt auch nur ähnliche Kunden, wie man gerade im Bestand hat. Und man hat ja im Bestand immer irgendeinen Bias mit drin. Das ist ja nie ganz fair, die komplette Schaff. Und mittlerweile ist es so, dass zum Teil die Algorithmen, wenn man denen ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld gibt, besser performen, als wenn man denen schon die Bestandskunden hochgibt und sagt, finde mal ähnliche Kunden. Also das hat uns dann schon mal überrascht, dass wir merken, das ist jetzt noch nicht überall so, aber partiell passiert das jetzt schon so, dass die AI-Algorithmen selbst diese typische digitale Zwillingslogik übertreffen. Also da passiert viel, das geht auch schnell voran. Das andere ist Inhouse, Content-Produktion ist natürlich ein Thema, das habe ich gesagt. Das heißt, egal, ob das jetzt im Kleinen ist, dass meine Grafiker und Texter AI-Tools nehmen, um ein bisschen effizienter zu produzieren, das ist natürlich viel Arbeitserleichterung. Dann schafft ihr vielleicht schon ein Bild, 5 Bilder in einer bestimmten Zeiteinheit. Ich hatte das vorhin gesagt, dass wir vielleicht ganze Artikel im SEO-Bereich über so Agentic Workflows perspektivisch uns bauen wollen. Dann gibt's, wir haben als Ergo so ein internes ChatGPT, ErgoGPT, was so ein bisschen natürlich auch geguided ist. Das ist ein paar Sachen nicht erlaubt. Auf der anderen Seite kann man da auch vertrauliche Daten reingeben. Das ist was von fast allen Mitarbeitern mittlerweile genutzt wird, um sich bestimmte Informationen zu geben. Aber immer mit dem Charme, dass man da auch sensible Unternehmensdaten mit reinladen kann, was ich ja bei den öffentlichen Tools nicht mit habe. Und dann gibt es natürlich noch, wir haben ein großes AI-Projekt auf die Beine gestellt, was jetzt seit einigen Monaten läuft als Unternehmen. Da gibt es jetzt noch verschiedene Use Cases, die dann sehr versicherungsspezifisch umgesetzt werden. In verschiedensten Konstellationen. Also ich glaube, machen da schon relativ flott unsere Wege. Das ändert aber nichts dran, dass ich glaube, dass im Großen und Ganzen bei mir im Bereich das eher darum geht, mehr Output zu generieren. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass die Agenturen da notwendig irgendwie drunter leiden, sondern dass die einfach auch Nutznießer davon sind, dass man vielleicht mehr Kampagnen macht, dass man mehr testet, dass man bessere Performance hinkriegt.
Spürst du bei den Agenturpartnern, mit denen du zusammenarbeitest, eine große Offenheit für AI und das Umarmen der Möglichkeiten oder auch eine Zurückhaltung? Also Stichwort One Step Ahead.
Also mit denen wir zusammenarbeiten, merke ich nur Offenheit und Freude, auch da reinzugehen. Ich glaube, es ist auch ein absolutes Muss, sonst wird es schwierig werden.
Absolut.
Das ist ja
Paul, lass uns mal. Ja? Nee, genau. Entschuldige, sag du gerne, sag du. Du hast einen Gedanken.
Es gibt ja so zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, was man so sagt, dass man sagt, so mittelmäßigen Content kann bald jeder herstellen. Auch vielleicht der Azubi und der Student nebenbei. Aber meine Erfahrung ist auch, dass wenn man das den Profis gibt, und ich sehe das auch, wenn ich das bei mir, den Grafikern und Textern gebe, dann können die mit so einem AI-Tool nochmal ganz andere Sachen machen. Also Stand heute würde ich sagen, ist es so, dass die Profis einfach auch noch anderen Output generieren. Insofern kann das auch, also ich glaube, man muss sich damit beschäftigen und man muss wirklich mal ein bisschen besser sein als der Kunde, aber dann produziert man halt vielleicht statt 3 Kampagnen im Jahr 10 Kampagnen im Jahr und dann ist das auch völlig fein. Und dann muss man auch nicht weniger Umsatz machen, sondern man hat einfach mehr Outcome.
Und man muss ja auch weniger TVC buchen und dadurch hat man wieder mehr Budget zur Verfügung.
Genau, genau.
Paul, vielleicht ein abschließender Blick, weil das so schön jetzt auch passte zu dem Thema von eben und auch diesem One Step Ahead. Was glaubst du, was ist eine ganz wesentliche Haltung oder auch Mindset der Agenturen für die Zukunft? Also was würdest du dir wünschen auch an so Eigenschaften, Mindset, Geisteshaltung?
Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man so ein bisschen loslässt manche alte Welt. Das ist schwierig häufig. Ich habe gerade neulich eine Diskussion mit einem Professor gehabt, also einem Marketing-Medien-Professor, wir haben uns darüber diskutiert, wie lernen Kinder in der Schule. Und ich habe gesagt, dieses Auswendiglernen, da wollte der nicht von loslassen. Das hielt er total wichtig. Und ich habe gesagt, ich glaube, die Zeit ist vorbei. ich kann das verstehen, dass man sagt, das ist irgendwie ein wichtiger Lernprozess, aber wenn es den einfach nicht mehr braucht, dann, und das ist, glaube ich, auch im Mindset wichtig, dass man sagt, man muss sich auf die neuen Sachen einlassen. Das geht oft noch schnell. Man muss aber auch alte Sachen loslassen. Und das geht meistens nicht so schnell. Das ist halt schwierig. Und ich habe das schon häufig auch erlebt, wenn man sagt, man möchte irgendwie eine neue Kampagne machen, dann ist ganz häufig erstmal noch so die alte Denke, alles klar, das große Gerät wird aufgefahren, dann habe ich hier irgendwie 30 Leute am Set und das kostet dann 300.000 Euro und der Kunde sagt, eigentlich wollte ich das jetzt so gar nicht mehr. Warum kann ich nicht eine ähnliche Qualität auch in einem ganz anderen Setting hinkriegen? Und das ist so, glaube ich, wo man sich drauf einlassen muss. Man muss sich drauf einlassen, dass manche Sachen sich so massiv verändern und auch viele Chancen und Möglichkeiten bieten. Und da muss man halt ein bisschen anders rangehen und sagen, wie schaffe ich es auch in einem eher, soll ich nochmal so aus dem Social-Media-Umfeld kommen, trotzdem geile Kampagnen zu machen. Das schließt sich nicht aus. Nur weil es früher so war, TV hieß immer groß, shiny, edel, die Top-Kampagne und Social-Media war halt immer dieses crampy User-Generated Zeug. Mhm. Sagt es nicht, dass man auch heute in Social-Media mega geile Kampagnen, ich meine, Deutsche Bahn macht, glaube ich, gerade mal so einen Vorstoß. Das ist so einer der wenigen, die ich bisher gesehen habe, wo man sieht, dass ein großes Unternehmen versucht, eine volle, komplette, hochwertige Kampagne nur in einem Social-Media-Kanal oder in mehreren Social-Media-Kanälen zu fahren. So, ne? Und ich glaube, das ist
aber die Produktionskosten werden erheblich sein bei Anke Engelke.
Ja, das mag sein, aber mein Punkt ist so das Mindset zu sagen, ich kann auch, also ich glaube ich, mit geringeren Produktionskosten mit einer anderen Herangehensweise mittlerweile große Kampagnen machen. Weil die gehen uns ja so ein bisschen abhanden. Also wenn man so mal zurückblinkt, dann fallen einen haufenweise große, ikonische Kampagnen ein, die jeder kennt. Und wenn man in die noch kürzere Zukunft kommt, dann fallen einem ganz, ganz wenige Kampagnen ein, die irgendwie Unternehmen gemacht haben und die alle kennen.
Total, aber weißt du, was ich mich da manchmal frage, liegt es dann nicht vielleicht auch daran, dass uns diese großen digitalen Kaminfeuer fehlen. Also das ist eben alles flüchtiger in meiner Timeline durchgewischt, alles mit Second oder Third Screen läuft und es hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass immer mehr Prozent der deutschen Bevölkerung denken, dass Marken egal sind. Also die Markentreue nimmt ab und irgendwie denke ich schon, es hat auch was mit der Art zu tun, wie wir eben Werbung oder auch Inhalte konsumieren.
Vielleicht, also das ist, es gibt bestimmt einen Trend von zu weniger Geduld und zu weniger Konsumbereitschaft. Auf der anderen Seite, wenn man sich die jungen Leute anguckt, das heißt ja nicht, dass die keine Media konsumieren, bei weitem nicht. Und vielleicht sind die alternativen Kanäle wie Netflix und wie ein Prime gerade noch nicht ganz so weit. Aber das ist schon, die schicken sich jetzt gerade schon an und werden sozusagen, auch da werden wir Plattformen haben, wo man schön 30 Sekunden oder 40 Sekunden volle Aufmerksamkeit eine Werbung platzieren kann, die dann total auch vielleicht anders gesehen wird. Ne? Also
du hast ja auch gesagt, ne, irgendwie die sind halt noch gerade auch erst am Aufschwung holen. Ne? Also der Zeitpunkt, dass die gesagt haben, jetzt gibt's auch Werbung auf unserer Plattform, der ist ja noch nicht so furchtbar lange her. Und das Attraktive da ist ja, dass du total kontextbasiert Werbemittel machen kannst, die hoffentlich unterhalten. Und ich glaube, das ist das, was wir uns alle vornehmen müssen, wenn wir das jetzt machen dürfen, nicht den Fehler machen des TV-Programms oder des Werbeblocks. Genau. TV der letzten 10 Jahre, wo du sozusagen irgendwie Fußpilzcreme rauf und runter super boring beworben hast, sondern dass wir es dann schaffen, wirklich zu unterhalten und nicht zu stören und nicht zu unterbrechen. Also tun wir eh. Meine Tochter sagt immer so, boah, das nervt, jetzt ist bei meinem Kika oder hier YouTube, Kika macht ja keine Werbung, aber YouTube schon wieder irgendwas. Das müsste die große Aufgabe, glaube ich, für beide Seiten werden an der Stelle.
Naja. Und ich meine, wenn man sich anschaut, wie beispielsweise so ein Produkt wie Gönnergy durch die Decke gegangen ist. Also natürlich ein sehr, sehr großer, mächtiger Influencer, der sein eigenes Produkt ausgibt. Das kennt jedes Kind. Kann man jetzt traurig finden, aber also trotzdem funktioniert das. Also das ist ja ein bisschen, was ich sagen wollte. Also das sind dann halt vielleicht auch andere Formate, andere Mechaniken, wie es funktioniert. Aber es ist nicht so, dass nicht auch eine ordentliche Wahrnehmbarkeit in der jungen Generation möglich ist.
Mhm. Absolut, ja. Und in dem Fall, wie du gesagt hast, sehr stark an Influencer geknüpft. Und auch das ist ja spannend. In Zeiten von AI und Geschwindigkeit und Künstlichkeit auf eine Art wird ja auch dieses Vertrauen nach wie vor sehr stark über Personen weitergegeben. Ne? Und wenn die sich dann auch noch Produkte selbst überlegen, mega, ne? Also ich glaube, die Mischung aus Produktinnovation, vielleicht auch Marken, die sich zusammentun und etwas auf die Beine zu stellen in Kombination mit Influencern, ist auf jeden Fall ein super spannendes Handlungsfeld.
Ja,
glaube ich auch. Mensch, Paul, tausend Dank für die vielen guten Einblicke und auch der durchaus ja kritische, aber total konstruktive Blick auf Mediaagenturen. Ich bin gespannt, ob wir nach dieser Folge mehr Mediaberatungsgründungen in der Presse oder darüber lesen. Ich würde mich freuen, eine davon geht dann bestimmt auch auf dein Konto. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Erfolg für eure Fortschritte.
Vielen Dank. Danke, dir auch.